Guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein in Fulda. Ich bin sogar mal, als ich hier kurz gewohnt habe in Fulda, für einige Monate Mitglied dieser Gemeinde gewesen, aber das liegt schon, weiß ich nicht, 13, 14 Jahre zurück. Aber toll, heute hier zu sein. Das Leben ist zu kurz für später, lautet das Thema. Der Mann geht an die Schublade seiner Frau, in der Kommode, zieht sie auf, nimmt ein kunstvoll verpacktes Päckchen heraus, öffnet es und sieht darin einen kostbaren Seidenschal, den er seiner Frau einmal geschenkt hat. Und er lässt diesen Seidenschal so nachdenklich durch seine Hand gleiten und erinnert sich, wie sie gesagt hat, dass sie den mal bei einer besonderen Gelegenheit tragen möchte. Und er denkt, jetzt ist wohl der Moment gekommen, nimmt den Seidenschal und legt ihn zu den anderen Sachen aufs Bett, die der Bestatter gleich abholen wird. Das Leben ist zu kurz für später. Wir wissen alle, dass unser Leben begrenzt ist. Woody Allen hat mal gesagt, ich habe keine Angst vor dem Tod, aber ich möchte nicht da sein, wenn er kommt. Das Leben ist zu kurz für später, hat vielleicht auch Mose gedacht, als er diesen ganz prägnanten Satz formuliert hat in Psalm 90, Vers 12. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und ich möchte heute Morgen mit euch zusammen dem ein bisschen nachspüren. Was bedeutet das, sich den Tod und die Begrenztheit des Lebens vor Augen zu führen und dadurch klug zu werden? Lebensklugheit beim Nachdenken über den Tod. Mit den Klienten in meiner Praxis mache ich ab und zu mal so eine Übung. Ich bitte sie dann, auf einem Blatt Papier eine Linie zu zeichnen. Und dann sage ich, diese Linie steht für ihr Leben. Und dieses Leben, unser aller Leben, beginnt ja mit der Geburt, unserem Geburtstag, als wir das Licht der Welt erblickt haben. Dieses Datum kennen wir ganz genau und feiern wir jedes Jahr. Und unsere Lebenslinie endet mit dem Tod. Das Leben hat einen Anfang und einen Abschluss. Und stell euch einfach mal vor, stell du dir vor, das sei deine Lebenslinie mit Anfang und Ende. Und du hast dieses einmalige Leben von Gott anvertraut bekommen. Das ist ein großes Geschenk. Und vom ersten Atemzug bis zum letzten Atemzug ist das Leben ja ganz schön bunt und turbulent. Wir lachen, wir weinen. Wir müssen uns verabschieden, Neuanfänge werden gewagt. Es gibt glückliche Momente auf unserer Lebenslinie und ebenso traurige. Tage, an denen wir vor Kraft strotzen und andere Tage, an denen wir total kraftlos sind. Bunte und graue Tage. Ganz viel liegt zwischen Anfang und Ende. Manchmal ist das Leben wie so eine Achterbahnfahrt und manchmal plätschern die Tage einfach nur so dahin. Wie sieht denn mein Leben gerade heute aus? 12. Juli 2020. Ich möchte mal so ein Gedankenexperiment mit dir machen. Wenn du dir vorstellst, das ist deine Lebenslinie, was glaubst du heute am 12. Juli 2020, wo du auf dieser Linie bist? Wo würdest du den heutigen Tag hier markieren? Kann man jetzt mathematisch rangehen und sagen, durchschnittliche Lebenserwartung eines Mannes 78,3 Jahre, einer Frau 83,2 Jahre. Jetzt kann man die Hälfte nehmen, also für den Mann ist nach 39 Jahren die Hälfte rum, für die Frau nach 41 Jahren. Also das ist eine Möglichkeit, jetzt zu gucken, aha, von der durchschnittlichen Lebenserwartung, wo bin ich dann heute? Eine andere Möglichkeit aus dem Bauch heraus. Und da sagen manche manchmal, obwohl sie erst in der Mitte des Lebens sind, durchschnittlich gesehen, sie sind schon ziemlich weit hinten, weil sie erwarten nichts mehr vom Leben. Ein Freund von mir, der ist jetzt 66, der sagt, ach, ich bin noch nicht mal auf der Hälfte, weil ich habe das Gefühl, da kommt noch ganz viel mir entgegen. Und jetzt nimm einfach mal deine Markierung vor. Ich nehme mal ein. Sagen wir mal, du sagst hier. 12.07.2020. Und dann bitte ich die Klienten mal so einen Moment, diese Zeichnung anzuschauen und so spontan und ungefiltert alles das zu sagen, was ihnen in den Sinn kommt. Und das eine, was sofort deutlich wird, tatsächlich das gelebte Leben liegt hinter mir. Also jeder von uns blickt zurück auf eine ganz schöne Strecke, die vielleicht viele Jahrzehnte beinhaltet, vielleicht aber auch erst 15 Jahre alt ist. Und wenn wir zurückblicken auf unser gelebtes Leben, dann sehen wir, manche Träume haben sich erfüllt, andere sind unerfüllt geblieben. Vielleicht können wir beten wie der Psalmbeter: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wir erblicken hier eine ganze Menge Gutes und können sagen, Gott, danke für diesen Weg. Vielleicht schauen wir zurück und da sind viele belastende Erinnerungen, Krankheitserfahrungen, Krisen, traumatische Erlebnisse, Chancen und Scheitern. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, bedeutet zum einen tatsächlich klug mit dem gelebten Leben umgehen. Das bedeutet auch zu gucken, gibt es noch etwas, was ich nicht verarbeitet habe, womit ich noch nicht in Ordnung bin. Es kann bedeuten, Ziele zu verabschieden, die ich nicht mehr erreichen werde. Das wird nicht mehr und ich schließe meinen Frieden damit. Auf dass wir klug werden, heißt letztlich einen inneren Frieden finden in der Rückschau auf die eigene Vergangenheit. Ausgesöhnt sein mit dem, was war. Denn manchmal hindert uns die Vergangenheit daran, einen guten Weg in die Zukunft zu gehen. Unverarbeitete Vergangenheit versperrt die Chancen der Zukunft. Und deshalb ist es so wichtig, sich damit auszusöhnen. Die Evangelien erzählen ja auf vielfältige Art und Weise, wie Menschen mit ihrem gelebten Leben zu Jesus kommen und wie dieses gelebte Leben nicht immer toll war, sondern voller Brüche. Und in der Begegnung mit Jesus können sie auf einmal ihre Vergangenheit zurücklassen. Jesus spricht ihnen Vergebung und seinen Frieden zu und ein neues Leben aus der Begegnung mit Jesus heraus beginnt für sie. Der zweite Abschnitt, der sofort in den Blick fällt, ist natürlich die Zukunft. Klar, wir wissen nicht, wie viel Zukunft vor uns liegt, weiß keiner von uns. Den Todestag kennen wir nicht. Wir schmieden Pläne. Wir haben noch was vor, morgen oder nächstes Jahr oder überhaupt für unser Leben. Oft kreisen wir aber auch gedankenvoll um die Zukunft. Wird die Rente reichen? Bleibe ich gesund? Was wird aus den Kindern? Bekomme ich noch einen Partner? Gibt es Krieg? Wann ist endlich Corona rum? Keiner von uns hat die Zukunft in der Hand. Wir wissen nicht wirklich, was auf unserer Linie vor uns passieren wird. Aber wir wissen zumindest intellektuell, die Zeit ist begrenzt und der Tod ist todsicher. Aber das soll uns keinen Schauer so über den Rücken jagen, sondern wir sollen eben lebensklug werden. Einerseits bedeutet das, den Schrecken des Todes nicht zu verharmlosen. Und mir begegnet das immer wieder, dass wir so leben, als würden wir ewig leben. Dass Menschen, die statistisch gesehen schon ganz hinten sind, nicht darüber nachdenken, was wird kommen, wenn sie bald gehen. Und gerade die besonders Frommen, die sagen, ja, ich bin da mal beim Herrn, das ewige Leben, die haben die größten Schränke voller Medikamente. Das gelebte Leben können wir nicht mehr ändern, das ist gelaufen. Das haben wir nicht mehr in der Hand, da neue Weichen zu stellen. Das ist rum. Das Leben, was vor uns liegt, haben wir letztlich genauso wenig in der Hand. Wir können unserer Zeit keinen Moment, sagt Jesus mal, dazusetzen. Und jetzt gibt es noch einen dritten Abschnitt, nämlich das Leben im Hier und Jetzt. Das ist der heutige Tag. Das ist dieser Moment hier im Gottesdienst. Die Vergangenheit ist gelaufen. Die Zukunft liegt vor uns. Aber diesen Moment jetzt, den leben wir, den atmen wir. In diesem Moment sitzen wir hier, um offen zu sein. Gott, was hast du mir zu sagen? Hier und jetzt achtsam sein. Der heutige Tag ist sozusagen im Moment der wichtigste in deinem ganzen Leben. Ich mache ganz gerne schon mal so eine Achtsamkeitsübung. Da geht es ja darum, im Hier und Jetzt zu sein. Aber wegen Corona wollte ich das heute nicht. Dann gebe ich Gummibärchen mal weiter. Und man nimmt dann wirklich mal das Gummibärchen in die Hand, betrachtet es von allen Seiten, freundet sich mit ihm an, guckt die Farbe, die Konsistenz. Und ist nur bei diesem Gummibärchen, dann nimmt man es in den Mund, nicht gleich runterschlucken, sondern man lutscht es, man kaut drauf, wie schmeckt das, welche Nuance spüre ich auf meiner Zunge. So eine Übung, ganz im Hier und Jetzt zu sein. Und auch das bedeutet, angesichts des Todes klug zu werden, hier und heute achtsam zu leben, in diesem Moment da zu sein, präsent zu sein. Mit ganzem Herzen mich gerade dem zuzuwenden, was hier und heute dran ist. Ist übrigens spannend, hier und heute treffen wir ja permanent Entscheidungen. Wo setze ich mich hin im Gottesdienst? Die braunen oder die schwarzen Schuhe? Im Hier und Jetzt fallen auch total wichtige Entscheidungen. Ich werde die Stelle wechseln. Wir ziehen um. In unserem Leben treffen wir etwa 2 Millionen Entscheidungen. Immer im Hier und Jetzt. Und da wünsche ich mir natürlich, dass ich im Hier und Jetzt gerade die richtige Entscheidung treffe, die sich in der Zukunft als gut erweist und weise. Und natürlich habe ich auch Angst davor, im Hier und Jetzt Entscheidungen zu treffen, von denen ich dann rückblickend sage, oh Mann, das war keine gute Idee. Es kann sein, dass Klienten davon erzählen und ich frage sie danach, wenn sie zurückblicken, dass sie etwas bedauern. Wenn du zurückschaust auf dein Leben, gibt es da ein Bedauern. Wo du sagst, das hätte ich gerne anders machen wollen. Da habe ich mich immer nur nach den Erwartungen der Leute gerichtet. Oder da war ich noch zu gebunden an meine Eltern. Oder ich habe mich einfach nicht getraut, meinem Herzen zu folgen. Tja, das ist rum. Aber hier und heute kann ich ja Entscheidungen treffen, dass ich, wenn ich in 5 Jahren zurückschaue, auf die letzten 5 Jahre eben nicht voller Bedauern bin, sondern sage, ja, das war stimmig. Also denk einfach mal jetzt 5 Jahre auf deiner Lebenslinie weiter. Was müsste da passieren, dass du dann in 5 Jahren auf die letzten 5 zurückblickst und sagst, und das war gut. Das war erfülltes Leben. So stelle ich mir das vor. So hat Gott mein Leben durchdrungen. Eine ganz einfache Zeichnung. Und jetzt? Ich antworte dann mit diesem anderen Psalmwort: Meine Zeit, meine Lebenslinie steht Gott in deinen Händen. Psalm 31, Vers 16. Ich finde das total bedrückend, mir vorzustellen, dass meine Zeit alleine in meinen Händen liegt. Ich finde das super anstrengend, allein für mein Leben verantwortlich zu sein. Das ist doch hammerhart. Was mache ich dann mit dem, was hier schiefgelaufen ist? Wie gehe ich mit der Angst vor morgen um? Oder gar mit der Bedrohung, der Tag kommt, wo ich mein Leben aushauche? Meine Zeit steht in deinen Händen, das heißt, ich bin nicht alleine, sondern er ist mit mir, der mich ins Leben gerufen hat und der mich wieder zu sich rufen wird. Und der hilft mir, mit Vergangenem klarzukommen und Frieden zu schließen. Der lässt mich zuversichtlich nach vorne blicken und der ist hier und jetzt da, um mir bei allen Entscheidungen zur Seite zu stehen. Übrigens, dieser Vers aus Psalm 31 geht weiter. Meine Zeit steht in deinen Händen. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Vergangenes kann einen wirklich verfolgen. Zukünftiges kann sehr feindselig aussehen. Und deshalb dieses Gebet: Gott, meine Zeit steht in deinen Händen. Der anschließende Vers in Psalm 31 wirft dann nochmal so ein ganz neues Licht auf meine Lebenslinie. Da steht nämlich: Ich bin von Gottes Angesicht besonnt. Oder wie Luther übersetzt hat: Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht, hilf mir durch deine Güte. Das heißt, mein Leben ist wirklich mit Vergangenheit und Zukunft von Gott besonnt. Im wahrsten Sinne des Wortes bin ich gesehen und angesehen bei ihm. Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht. Und deshalb kann ich meine Biografie, alles, was vergangen war, aber auch meine Gegenwart, meine Zukunft, dem Gott, der mich gewollt hat, anvertrauen, der auch das Morgen überblickt. Und eine Beziehung herstellen zwischen ihm und mir, zwischen meiner Zeit und seinem großen Horizont und seiner Kraft. Und als ich heute Morgen nochmal so die Predigt habe Revue passieren lassen, da ging mir das genau so, dass ich gespürt habe: Jesus, danke, dass du da bist und heute da bist. Und ich vertraue mich dir an mit meiner Zeit, mit dem, was gerade heute ist, aber auch das Vergangene oder das, was vor mir liegt. Also wirklich sozusagen meine Gegenwart so Jesus anvertrauen. Und das ist ja Glaube, im Hier und Jetzt einen Draht haben. Ich kann ja nicht mein Christsein leben von damals, was ich da alles erlebt habe, dann wird's schal. Und der Glaube erstarrt auch, wenn ich sage: Naja, demnächst werde ich mich wieder neu Christus zuwenden. Nee, Glaube geschieht im Hier und Jetzt. Lebe dein Leben im Hier und Jetzt so, in der Bindung an Jesus und an den Gott, dessen Antlicht über deinem Leben leuchtet. Lebe es so, dass du es aus der Rückschau nicht bedauern wirst. Und da hilft uns die Tatsache des Todes ganz enorm, weil sie uns wirklich zu einem erfüllten, zu einem echten, einem ehrlichen Leben herausfordert. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wir wissen, dass einmal auf einem Stein stehen wird, geboren am, und dann am Ende das Datum unseres Todes. Das wissen wir, aber wir wissen es nur intellektuell. Das zu erkennen ist eine ganz andere Sache. Das passiert dann, wenn der Arzt sagt: Es tut mir sehr leid, Sie haben nur noch ein halbes Jahr zu leben. Menschen, die aufgrund einer unheilbaren, tödlich verlaufenden Krankheit realisiert haben, dass der Tod ihre Lebenszeit eng begrenzt, die nehmen nicht selten eine radikale Lebensveränderung vor, weil sie genau das wissen. Ich habe nur noch ein bisschen Zeit, und die suchen Angehörige auf und sprechen sich aus, wenn da was im Unrein war. Die legen wirklich Wert auf das, was echt Bedeutung im Leben hat. Also angesichts dieser Erkenntnis, ich werde sterben, mir bleibt nicht mehr viel Zeit, verändern Sie Ihr Leben, hier und jetzt. Vielleicht erfüllen Sie sich noch einen lang gehegten Traum. Es gibt ja diese Löffelliste. Was möchtest du noch tun, bevor du den Löffel abgibst? Oder dieser Hollywood-Film, das Beste kommt zum Schluss, sehr empfehlenswert. Wie das Wissen um den Tod tatsächlich das eigene Leben radikal verändern kann. Oder wenn ich weiß, meine Zeit ist sehr begrenzt, ich habe noch ein Jahr, dann werde ich doch pfeifen auf die Erwartung der anderen. Was denken die anderen über mich? Wie stehe ich da? Das zählt doch dann nicht mehr. Dann geht es um andere Dinge, die wichtiger sind. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Steve Jobs, der Begründer von Apple, erkrankte an Krebs, kein Christ. Und er sprach dann mal vor Studenten und sagte, Zitat, Ihre Zeit ist begrenzt, also vergeuden Sie sie nicht, um das Leben eines anderen zu führen. Lassen Sie sich nicht von Dogmen gefangen nehmen. Lassen Sie sich nicht durch den Lärm der anderen Meinungen Ihre eigene innere Stimme ertränken. Und das Wichtigste, haben Sie den Mut, Ihrem Herzen und Ihrer Intuition zu folgen. Starke Worte. Patienten werden lebensklug, wenn sie erkannt haben, dass sie sterben müssen. Sie söhnen sich aus. Sie konzentrieren sich auf das, was wirklich wichtig ist. Sie wissen, es geht nicht darum, möglichst viel Kohle zu scheffeln. Der Leichenwagen hat keinen Anhänger. Da kann ich nichts mitnehmen. Sondern es geht um andere Dinge. Jesus spricht mal von den Schätzen im Himmel. Das hat was mit Liebe zu tun, mit Hingabe, mit ganz anderen Werten. Es gibt einen geheimnisvollen Zusammenhang, den ich auch in der Psychotherapie immer wieder entdecke. Derjenige, der wirklich sein Leben gelebt hat, echt und ehrlich und sein Leben und nicht das Leben anderer, der ist viel gelassener angesichts des Todes als derjenige, der sein Leben nicht gelebt hat. Der am Leben sozusagen vorbeigelebt hat, der immer versucht hat, Erwartungen anderer zu erfüllen. Oder der sich von Dingen hat leiten lassen, die nicht echt sind und wirklich von Bedeutung. Der wird viel, viel mehr Angst haben vor dem Tod. Das trifft übrigens auf Christen wie auf Nichtchristen aus meiner Erfahrung gleichermaßen zu. Je erfüllter, je authentischer jemand lebt, umso weniger Angst wird er vor dem Tod haben. Hinter vielen Symptomen verbirgt sich oft auch Todesangst. Kontrollfrage, bedauere ich etwas oder bedauere ich viel, wenn ich zurückblicke? Dann fordert dich Jesus heute heraus, dann ändere etwas in deinem Leben. Konzentriere dich auf das, was zählt. Und Jesus sagt dir, und ich bin dabei, ich stehe dir zur Seite, komm, wir gucken dein Leben an. Du sollst leben. Jetzt gibt es noch mehr Abschnitte. Natürlich, es gibt eine Präexistenz. Was war eigentlich vorher? Manche sagen, wenn jemand stirbt, dann ist es genauso wie vor der Geburt. Daran können wir uns nicht erinnern. So wird es auch nach dem Tod sein. Das Bewusstsein ist ausgelöscht. Ich bin da ganz anderer Überzeugung. Von der Bibel her wissen wir, nein, auch das geht weiter. Es gibt ein Leben nach dem Leben. Und wir stellen uns das ewige Leben dann vor als eine unendliche Fortführung so einer neuen Linie. Dabei ist der biblische Begriff vom ewigen Leben eigentlich anders gefüllt. Es geht nicht um eine nicht enden wollende Zeit, sondern es geht um ein erfülltes Leben, ein echtes Leben, ein pralles Leben. Ein Leben, so wie es Jesus gelebt hat. Ein Leben, das mit Gott zu tun hat. Erinnert euch an den Vers von vorhin, dass Jesus sagt, und wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Das ewige Leben ist nicht etwas, was dann kommt, auf das wir warten, sondern das ewige Leben bricht immer hier und jetzt da an, wo wir durch Christus mit Gott verbunden sind. Wo wir an den glauben, der auch gestorben, aber der auferstanden ist. Da kommen wir in Berührung mit dem ewigen Leben, mit einem erfüllten Leben, mit einem echten Leben. Hier und jetzt. Also insofern ist von der Bibel her ewiges Leben nicht nur etwas Zukünftiges gemeint, sondern zugleich etwas, was sich hier und heute ereignet. Das Leben, was sich lebendig anfühlt. Das Leben, das mit Jesus in Verbindung steht, der sagt, ich bin das Leben. Daraus ergibt sich ja wirklich nochmal so ein Weckruf. Was fange ich mit meinem Leben an? Wie gehe ich mit der Vergangenheit um? Wie kriege ich meine Sorgen und Ängste um die Zukunft in den Griff? Was ist mit der Angst vor dem Tod? Und auf alles ist Jesus die Antwort und die Verbindung zu ihm. Dann kann ich gelassen zurückschauen und sagen, danke Herr für das Gute. Und für deine entlastende Vergebung. Ich muss nichts mehr mitschleppen in meinem Rucksack auf dem Weg nach vorne. Dann kann ich sagen, danke Jesus, du weißt, wie viel Lebenszeit mir bleibt. Sei mir gnädig. Und lass mich so leben, dass ich nicht zurückblicke und voller Bedauern bin, sondern dass ich alt und lebenssatt sagen kann, und das war ein gutes Leben, was du mir geschenkt hast und ermöglicht hast. Und dass Jesus der ist, der hier und jetzt mir zur Seite steht, um gute Entscheidungen zu treffen. Um hier und jetzt achtsam zu sein für das Leben. Hier und jetzt atme ich. Hier und jetzt bist du da. Hier und jetzt kann ich mich ausrichten auf das, was wirklich Bedeutung hat. Oder hier und jetzt kann ich sagen, Jesus, und meine Vergangenheit gebe ich an dich ab. Und ich danke dir, dass du mich auch versöhnst mit meiner Vergangenheit. Diese Zeichnung geht irgendwie unter die Haut und die wird man auch nicht mehr vergessen. Und ich möchte euch herzlich bitten, nehmt es mit. Macht etwas aus eurem Leben. Und nehmt den jeden Tag im Hier und Jetzt mit hinein, der das Leben ist, Jesus. Ich lade euch ein, mit mir zu beten. Ja, Gott und Vater, wir bekennen dir, dass meine Zeit steht in deiner Hand. Und es ist so entlastend zu wissen, die Vergangenheit kann ich in deine Hand legen und loslassen. Meine Zukunft, die Tage, die vor mir liegen, und die Jahre, und ich weiß nicht, wie viele es sein werden, die überblickst du. Und nichts entgleitet dir. Und lieber Jesus Christus, du bist auferstanden, du lebst, und hier und jetzt begegnest du mir und sprichst mir Leben, ewiges Leben zu. Und lass mich an jedem Tag neu in Berührung kommen mit deinem Leben. Ein Stückchen Ewigkeitsvorgeschmack in meinem Alltag erfahren. Danke, dass du mit mir gehst und lass dein Antlitz über mir leuchten. Amen.